diese Energiekrise ist jetzt ja die, sagen, wieder eine fossile Energiekrise. Wir hatten die letzte gerade vor 4 Jahren, dass die wieder so ein bisschen behandelt wird wie so ein kosmischer Unfall und nicht die ganz logische Konsequenz davon, dass wir uns von einem Erdölmarkt abhängig machen weltweit.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich liebe es, wenn in diesem Podcast Menschen so von besonderen Terminen kommen. Friedrich Merz war mal an einem Freitagabend da und sollte um 21 Uhr da sein und verspätete sich und sagte, ob ich ihm eine Pizza bestellen kann. Ich habe ihm eine Pizza Schinken bestellt und die war kalt und dann hat er sich ins Podcaststudio gesetzt und hat gesagt, jetzt können wir anfangen, wie heißen Sie nochmal? Die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt, war so mittellustig. Olaf Scholz kam eines Tages auch von einem Termin, offensichtlich mit seiner Frau, und brachte Britta Ernst mit rein und sagte, kann Britta Ernst, also meine Frau, auch mit dabei sein? Und das ist aber alles nichts gegen den Gast, den ich heute habe. Sie war schon mehrfach da und sie kommt direkt nicht vom Marathon, aber immerhin vom Halbmarathon, ist Halbmarathon gelaufen, der zweite in ihrem Leben. Die, wie ich eben gelernt habe, letzte Vorbereitung vor dem echten Marathon, den sie im September in Berlin laufen wird. Und wir werden jetzt in einer halben Stunde einen unglaublichen Bogen spannen, nämlich von dieser Halbmarathon-Erfahrung über die Frage, was eigentlich mit Olympia ist, bis hin zu Katharina Reiche.
Wunderbar.
Das schaffen wir. Luisa Neubauer ist da. Luisa, ich freue mich. Die Zeit?
1:48.
Ist das neue persönliche
Bestzeit? Das ist meine persönliche Bestzeit. Ich muss sagen, das ist schon gut. Ich habe mich wirklich, ich habe gut trainiert, auch verbessert. Ich habe ab und zu daran gedacht, dass wenn Markus Lanz den Halbmarathon gelaufen hätte, dann hätte ich ihn gerne eingeholt. Wahrscheinlich ist das komplett utopisch, aber es hat mich motiviert. Daran habe ich ein bisschen gedacht. Und dann ist natürlich das hier in Hamburg zu laufen so toll. Also auch wenn man wirklich gar nicht mehr will, es macht jetzt ja in der Umsetzung keinen Spaß, müssen wir uns ehrlich machen. Das ist jetzt ja nicht ein Sport, wo man sagt, juhu, Kilometer 15 hat nochmal richtig toll reingehauen. Aber die Stimmung ist natürlich toll, so viele Leute, Freundinnen und Freunde standen auch ein bisschen rum. Und so, da macht man es ja auch ein bisschen fürs Team.
Aber wann trainierst du denn noch? Das habe ich mich jetzt gefragt, weil das ist ja so, bei all dem, was du so machst, fragt man sich, okay, wann läuft die denn noch? Ja. Weil für einen Halbmarathon muss man ja auch mal am Stück mal 5 Kilometer laufen oder so, zumindest.
Da muss man tatsächlich, ich glaube auch, gerade wenn man es unter 2 Stunden machen will, muss man schon, also würde ich schon sagen, muss man schon vernünftig trainieren, auch einen Trainingsplan machen. Ich habe gelernt in der Vorbereitung, das Schwierige ist gar nicht laufen zu gehen. Das Schwierige ist herauszufinden, dass die allermeisten Gründe, warum es heute nicht passt mit dem Laufen, schlechte Ausreden sind. Mhm. Aber man hat so gute Gründe. Jeden Morgen denkt man, ah, heute ist irgendwie ganz schlecht. Und dann muss man das erkennen und feststellen, ist alles eine schlechte Ausrede. Nein, du hast nicht zu wenig geschlafen. Nein, du müsstest nicht was anderes machen. Nein, du wirst jetzt auch nicht krank, wenn du laufen gehst. Sondern muss man einfach Schuhe anziehen und loslaufen. Und das habe ich jetzt gemacht, 9 Wochen lang. Und jetzt bin ich hier.
Krass. Und Halbmarathon? Ich meine, mit 1:48?
Ja. Yeah.
Klingt nach einer guten Zeit.
Ist solide.
Solide. So. Klingt. So, wenn du dann durch Hamburg durchgelaufen bist heute, das ist die größte Sportveranstaltung Hamburgs.
Ach ja?
Unsere gemeinsamen Heimatstadt. Und die Stimmung ist da auch immer grandios. Wenn man das dann erlebt, fragt man sich dann, warum die Hamburger so Schwierigkeiten haben, sich für Olympia zu begeistern? Oder kannst du das verstehen?
Nee, das kann ich tatsächlich gut nachvollziehen, dass es auf jeden Fall da gemischte Gefühle gibt, weil die, würde ich sagen, habe ich auch. Also als ich in der Schule war, damals gab es einen Olympia-Entscheid und da habe ich tatsächlich auch mit Nein gestimmt. Und damals muss man wirklich sagen, waren wir auch in so meiner Klasse, in meinem Jahrgang, wir waren so skeptisch Olaf Scholz damals gegenüber.
2015
genau,
war das, genau.
Genau das. Das wäre gerade aus der Schule raus. Aber ja. Die Stimmung war, wir haben der Hamburger Regierung damals nicht zugetraut, das auch in unserem Sinne umzusetzen. Wir haben gedacht, nee, das wird wieder ein Großereignis, da wird unglaublich viel Geld ausgegeben, hat man ein bisschen Prestige. Aber ich habe damals ja viel Fußball gespielt, aber wenn ich da zu meinen Fußballspielen gehe und wir sehen da die Duschen, wir sehen die Toiletten in den Sportanlagen, gerade wenn es nicht der Hamburger Westen ist, boah, das hat mich nicht abgeholt. Und deswegen kann ich verstehen, wie aufwendig es ist, Menschen zu gewinnen, weil es am Ende immer eine Frage ist von Vertrauen. Ne? Vertraut man Leuten, da wirklich was Gutes zu machen für alle? Und ich glaube auch, dass es Gründe geben kann, auch bei so Großveranstaltungen, auch mit Nachhaltigkeit und so, erstmal Fragezeichen zu haben. jetzt hier im Kontext von Deutschland, würde ich sagen, haben wir natürlich das gemeinsame Ziel, dass Olympia nicht nach Markus Söder geht. Mhm. Deswegen glaube ich, ne, sollte das natürlich heute in die Rechnung mit reingehen.
Das ist ja interessant. Ich meine, das sind diese Hamburger, ne, die du auch gut kennst, die bei jeder Gelegenheit sagen, dies ist die schönste Stadt der Welt und diese Stadt muss ganz vorne stehen. Nun stimmen die Münchner ab und sagen, 66% wollen Olympia in München haben. Im Rhein-Ruhr-Gebiet, 17 Städte, Städte wie Bochum, nichts gegen Bochum. Ja, aber
ganz vorsichtig.
Ja, nichts gegen Bochum. Aber auch da 66% Zustimmung. Dann so ein bisschen erklärt sich mir nicht, dass die Hamburger, ausgerechnet, wenn es darum geht, die beste Stadt für Deutschland zu finden, dann offensichtlich so ein bisschen diejenigen sind, die die größten Zweifel haben.
Oder was sind denn hier die Umfragen? Was ist so die Annahme? Wie, ja, oder weiß
so,
man das?
Ja, es ist so, es geht so zwischen, also es geht auch gerne mal so im Bereich 45.
Ah ja.
Und aber so, also die Hoffnung auch des Komitees ist, irgendwas wenigstens 50 zu schaffen.
Also wie gesagt, ich kann das total nachvollziehen, dass Leute da sich nicht sagen, begeistert reinschmeißen, weil wir haben auch alle schlechte Erfahrungen gemacht mit zu viel Geldern, die für Sachen rausgehauen wurden, bei denen man am Ende dachte, boah, wir haben so viele Probleme, so viel zu tun auch hier, muss es das sein? Ich finde, ich habe ein bisschen meine Meinung geändert über so singuläre Großereignisse, wenn sie gut und nachhaltig geplant sind, können sie ja einen total krassen katalytischen Effekt haben.
Katalysatorischen
Effekt, genau das ist das Wort. Also, dass auf einmal ganz viel schnell geht, dass man die Investitionen in den Breitensport nochmal rauffährt, dass ganz viele Kinder vor allem, denke ich natürlich, ne, sich angespornt fühlen und begeistert fühlen, zu sagen, ey, ich will doch auch mehr Sport machen, dass sich da eine Infrastruktur in die Breite entwickelt und dass man es eben so zelebriert, dass man ja eigentlich hier auch gerne die Welt willkommen heißen möchte. Also, ich kann das verstehen. Hamburg dafür gut geeignet wäre.
Du kannst hier nicht abstimmen, weil du aktuell nicht in Hamburg lebst.
Richtig.
Wie würdest du abstimmen, wenn du könntest? Ich glaube, die Berliner fragen nicht.
Werden wir in Berlin nicht gefragt?
Ich glaube nicht.
Ich war auch ein bisschen verwirrt, ich habe da keine Wahl.
Ich glaube nicht, genau. Also, aber fragen wir mal, wenn du in Hamburg wärst, würdest du mit Ja oder Nein abstimmen?
Muss ich im Moment drüber nachdenken. Ich glaube, wenn wir uns einig sind, wir wollen es eigentlich gerne in Deutschland haben.
Es sieht so aus, als ob es sicher nach Deutschland kommt.
Dann finde ich, ist natürlich Hamburg eine wahnsinnig tolle Wahl, auch im Vergleich zu den anderen Orten oder Städten. Ich glaube, unter der Bedingung, dass man wirklich loszieht, um nicht ein Larifari-Oberflächen-Glitzer-Glitzer-Event zu machen, sondern wirklich nachhaltig investiert, fände ich, würde ich gleich mit Ja abstimmen, wenn das gegeben ist.
Und es wäre ja wahrscheinlich in dem Jahr 2040 oder 2044, das heißt, der Zukunftsentscheid wäre schon umgesetzt. Wenn wir noch Zeit haben, her sprechen wir, wie du das gerade siehst mit dem Zukunftsentscheid, bin ich gespannt. Aber jetzt viel interessanter, es gab eine Olympia-Demo, eine Demo-Veranstaltung am Freitag, da waren 3000 Leute. Ich glaube, eine Woche davor hattet ihr eine Demo gegen Katharina Reiche, da sind in Hamburg. Ich weiß noch, wie wir im Abend darüber diskutiert hatten und die Kollegin sagte, ab wann sollen wir denn darüber berichten? Und da waren einige dabei, ja, wenn es vierstellig wird. Und es wurden 15.000 Leute.
Hamburg hat wieder geliefert, diese Stadt.
Und wir sprechen gleich, was genau ihr gegen Katharina Reich habt. Ich würde erstmal über die Politik der Regierung sprechen und die einzelnen Punkte abarbeiten. Tankrabatt.
Ja. Yeah.
Aus deiner Sicht, aus der Sicht von Fridays for Future, der
Viel Geld für nichts. Also, ja, dass man Leute entlasten muss, keine Frage. Aber der Tankrabatt ist so wenig zielgerichtet. So einen breiten Bums, der am Ende, ne, sozusagen in der Tankrechnung von sozusagen einem Durchschnittsautofahrer so wenig ausmacht. Man weiß, dass sehr, sehr viele Menschen, die Auto fahren, sich es auch leisten könnten, gerade mehr zu zahlen. Mhm. Man weiß, dass viele entlastet werden müssen. Die werden aber gar nicht abgeholt, weil die zum Beispiel gar kein Auto selbst haben und darunter nicht klarkommen. Also darunter nicht fallen. Und was das Grundproblem ist natürlich, ist, dass man den Leuten nicht ehrlich erklärt, was das Problem ist. Wir haben einfach weniger Öl auf dem Weltmarkt, 13% ungefähr, sagt man. Und das heißt, sagen wir können das hier uns so wegsubventionieren, wir können für horrende Kosten das einkaufen, aber an anderen Orten der Welt gibt's dann halt keins. Also auch diese Idee von wegen, können wir nicht gemeinschaftlich überlegen, dass wir jetzt ein bisschen sparen, um einfach eine Weltmarktlage zu entlasten, auch in Solidarität mit Leuten auf der Welt, die gar nicht mehr darüber reden können, ob es ein bisschen teurer ist oder weniger beim Tanken, die im Zweifel gar nicht mehr tanken können. Das ist das eine.
Interessant, dass es diese ganzen Themen mit, die es früher ja mal gab, autofreier Sonntag oder auch in einer Phase, wo es die FDP ja aktuell nicht ganz so groß mehr gibt, dass man nicht dann doch sagt, führen wir als letztes Land in der Europäischen Union ein Tempolimit ein, wo man ja ganz einfach, das würde ja allen helfen und es würde tatsächlich auch sparen, und zwar es würde Geld sparen Und es würde Energie sparen.
Es würde Energie sparen. Es würde auch, ich darf mein Tempolimit nicht vergessen, dass einfach Leute sterben. Genau. Also es ist natürlich eine riesen CO2-Maßnahme, aber ich gehöre zu den sehr vielen Menschen, die eine, sagen wir, nahe Person in einem Autounfall verloren hat, was eine so schreckliche Art und Weise ist, ein schreckliches Erlebnis für alle Menschen im Umfeld ist. Also das ist auch, das ist einfach wahnsinnig gefährlich, wenn man so rasen kann. Was natürlich darüber hinaus auch die Merkwürdigkeit ist, ist, dass man diese Energiekrise, ist jetzt ja die, wieder eine fossile Energiekrise, wir hatten die letzte gerade vor 4 Jahren, dass die wieder so ein bisschen behandelt wird wie so ein kosmischer Unfall und nicht die ganz logische Konsequenz davon, dass wir uns von einem Erdölmarkt abhängig machen weltweit, der de facto unter Beschuss steht und den wir de facto nicht kontrollieren. Und das ist natürlich besonders prickelnd, wenn man sich dann überlegt, dass die Bundesregierung ja parallel alles dafür tut, dass wir nicht so schnell, wie wir könnten, auf E-Autos wechseln, dass wir nicht so schnell, wie wir könnten, auf den öffentlichen Nahverkehr setzen, dass wir nicht so schnell, wie wir könnten, unabhängig werden von genau diesem Öl. Und mein Lieblings- oder der für mich wirklich absurdeste Aspekt dieser Tankrabatt-Diskussion ist ja, dass wir ja wirklich einmal erleben, wie ein Markt funktioniert. Und in all den letzten Jahren habe ich mir von so vielen, gerade auch konservativen Politikern angehört, dass sie ja gerne Klimaschutz wollen, aber dann bitte doch nur mit dem Markt. Man macht das alles über den Markt, da soll der Staat mal nicht eingreifen. Wir machen keine Ordnungspolitik und keine Verbote und sonst was. Das soll alles nur der Markt machen. Und wer irgendwas anderes vorschlägt, der ist ja schon im Herzen längst irgendwie im Kommunismus angekommen. Und jetzt macht der Markt, was der Markt macht. Es wird knapper, dann wird es teurer. Und ich sehe jetzt gar nicht diejenigen, die Marktfreunde, die sich hinstellen und sagen, genau das wollten wir übrigens. Darauf haben wir immer gesetzt. So soll es sein. Ja, komisch.
Na, vielleicht freuen die sich jetzt auch still und heimlich. Das ist ja auch so interessant, dass irgendwie dieser Tankrabatt ja am Ende 7 oder 8 Wochen nach dem Beginn der Krise kommt. Also in der Zeit hat ja der Staat relativ viel Geld eingenommen. Du sagst es aber, ich fand interessant einen Brief eines Lesers, der mir schrieb, sie müssen nicht mehr weiter berichten über diese Energiekrise. Es betrifft mich nicht. Ich habe seit 2 Wochen ein E-Auto. Dass aber sozusagen diese Konsequenz nicht gezogen wird. Zu sagen, okay, lass uns jetzt noch schneller versuchen, von den fossilen Energien wegzukommen, weil damit sinkt mit jedem Grad, den wir da abkommen, jedem Prozent, sinkt halt die Abhängigkeit. Von wem auch immer.
Absolut. Und das ist ja das Interessante, dass die Leute ziehen die Konsequenz. Also E-Autos werden gerade so viel verkauft wie sehr, sehr lange nicht mehr.
Wärmepumpen hatten im vergangenen Jahr, waren das die Heizungsart Nummer 1 zum allerersten Mal in der Geschichte.
Und auch jetzt, jetzt wieder gerade der März wurde in ganz vielen Ländern, eben auch in Deutschland, als ein absoluter Absatzmonat für das E-Auto gezogen. Also auch da die Feststellung wieder, dass Menschen dann im Zweifel doch weiter sind als das, was wir in der Regierung erleben, die, wie gesagt, so ein bisschen auf der einen Seite so tut würde, als wäre die Krise nicht so schlimm und so tief, wie sie eigentlich ist. Und auf der anderen Seite ja aber eigentlich die ganzen letzten Jahre immer gesagt hat, nee, die Menschen müssen jetzt mal auch und wir müssen die alle mal mehr und man muss auch irgendwie mal reinkloppen. Also ich finde es nicht überzeugend und dass man sich da natürlich 6 Wochen lang irgendwie nicht einigen kann auf eine Maßnahme und das erstmal kommen lässt.
Und dann eine Maßnahme nimmt, von dem die Wirtschaftsweise Monika Grimm sagt, das ist die mit Abstand schlechteste Maßnahme. Das ist
so ineffizient. Ja.
Was ist,
und übrigens von einem Tankrabatt, 2 Monate Tankrabatt, ist ungefähr, was es braucht für das Deutschlandticket in einem Jahr.
Ja,
okay. Also nur ist ein fröhlicher Vergleich, weil das Deutschlandticket soll jetzt ja tendenziell weniger Geld da sein. Aber ja, gönnen wir uns alle 2 Monate Tankrabatt. Und diejenigen, die wirklich einen Grund hätten, sauer zu sein, sind natürlich einerseits die Menschen ohne Auto. Das sind tendenziell die Ärmsten, die ja eigentlich am meisten entlastet werden müssen. Und die E-Autofahrer. Die haben natürlich in der Vergangenheit eine kluge Entscheidung gefällt und sich ein E-Auto gekauft. Und jetzt wird ja aber auch deren Steuergeld genommen und alle anderen ungerichtet und wenig effektiv zu entlasten.
Stimmt. Und letztendlich wäre das ein Grund zu sagen, Mensch, wir protestieren jetzt gegen die gesamte Bundesregierung, gegen die Politik der Bundesregierung. Warum habt ihr euch Katharina Reiche rausgesucht? Also es war explizit eine Demo gegen Katharina Reiche, die Bundeswirtschaftsministerin.
Es war eine Demo für die Energiewende.
Okay.
Und sie ist gerade die Hauptverantwortliche in der großen Mission ihres Ministeriums, die Energiewende an ganz vielen entscheidenden Stellen zu verlangsamen, teilweise zu boykottieren, teilweise gegen das Knie zu treten, teilweise rückabzuwickeln. Also es sind konkrete verschiedene Gesetzesvorhaben. Das eine betrifft das Heizungsgesetz, was relativ einseitig abgeschafft werden soll. Was heißt, man redet den Leuten ein, kauft doch jetzt noch eine neue Ölheizung, wir gucken mal, was passiert.
Wobei, das ist interessant. Andererseits sind die Subventionen bisher nicht abgeschafft. Also alle die, wir verfolgen das relativ aufmerksam, die Menschen, die sich jetzt gerade eine Wärmepumpe kaufen, die kriegen richtig viel Kohle noch vom Staat. Was vorher gesagt wurde, insbesondere von Jens Spahn, diese Subventionen werden alle gestrichen, die sind alle noch da.
Noch ist das Entscheidende, dass es natürlich nicht absehbar ist, weil die Regierungspolitik ja genau gegenläufig funktioniert gerade. Also dass man sagt, man nimmt die Auflagen weg, eure Heizung muss nicht mehr so wirklich klimafreundlich sein, wenn sie neu eingebaut wird. Wir haben das letzte Mal, als dann Auflagen verändert wurden, gesehen, dass Leute Panikkäufe gemacht haben, also der Panikkauf Gasheizung klassisch. Also kurz um was passiert ist. Man hat jetzt eine Reihe von Gesetzesvorschlägen, die auf dem Tisch liegen, die gerade im Kabinett verhandelt werden. Das eine betrifft die Wärmewende, was entscheidend ist, weil das einfach so langfristige Entscheidungen sind. Also so eine Gasheizung, den CO2 haben wir dann halt 30 Jahre da irgendwie rumfliegen. Das andere betrifft die Energie, das ist sehr technisch, die Energiewende. Also kann ich mich, wenn ich einen Windpark betreibe, darauf verlassen, dass mein Windstrom ins Netz eingespeist wird? So ein sogenannter Einspeisevorrang, der galt eben ganz lange, der soll eben auch nicht mehr gelten. Es gibt dann ein weiteres Vorhaben, das betrifft den Netzausbau, dass man Gebiete in Deutschland ausweist, wo man letztendlich sagt, bitte hier keine Windräder bauen, weil wir haben nicht genug Netze. Das klingt auf den ersten Blick logisch. Aber da wäre ja eigentlich die Konsequenz zu sagen, dann bauen wir halt mehr Netze, statt zu sagen, bitte bauen weniger Windräder, wenn wir doch wissen, wir brauchen alle mehr Erneuerbare. Und all diese Gesetzesvorschläge können wir zurückführen auf Katharina Reiche, die ehemalige Energielobbyistin, was sie von ihrer Seite aus dementiert. Aber wir wissen, sie hat bei einem Konzern gearbeitet, der unter anderem Gasnetze vertrieben hat.
Die auch übrigens all das, was Katharina Reiche jetzt machen, gerade feiern, ne?
Ja, ja, genau. Ja. Zufälligerweise findet ihr ehemalige Arbeitgeber das jetzt irgendwie ganz toll, was sie macht. Und natürlich einige weitere große Gaskonzerne finden es auch gut, was sie macht. Eigentlich sonst niemand anders. Mhm. Und das jetzt selbst das Manager-Magazin. Es ist jetzt ja kein, ich würde sagen, der Öko-Revolution nahestehendes Format, ganz, ganz groß aufmacht auf dem Cover mit die fossile Katharina Reiche, warum ihre Unterwanderung der Energiewende ein Problem für uns alle ist, das ist schon bemerkenswert. Und genau das war für uns bei der Demo entscheidend, zu sagen, wir wollen die Energiewende verteidigen und wenn wir überlegen, vor wem verteidigen wir die Energiewende, dann verteidigen wir sie aktuell vor Katharina Reiche. Und wen wir aber auch in die Pflicht nehmen natürlich, sind die Koalitionspartner. Also wo ist die Sozialdemokratie, wenn man sie braucht?
Das ist meine nächste Frage gewesen, von wem du eigentlich mehr enttäuscht bist, von dem Bundeskanzler oder von der SPD in diesem Zusammenhang? Weil beide könnten die ja stoppen.
Richtig, also in der SPD, da muss man, glaube ich, vorsichtig sein, gibt es ja ganz tolle Leute. Also bei unserer Demo zum Beispiel in Berlin hat Nina Scher gesprochen, phänomenale Rede. Ganz wichtig, klargestellt zu sagen, es muss doch jetzt unser Job sein, günstigen grünen Strom für alle zu organisieren. Wir haben die Technologien, wir haben die Möglichkeiten. Alles andere wäre so absurd. Andere aber im Kabinett sind natürlich nicht so stabil und lassen sich da scheinbar mit so ein bisschen, mit so ein paar Deals über den Tisch ziehen. Also was wir hören ist, dass man daneben sagt, Katharina Reiche kriegt dann ihre fossilen Energievorhaben, weil man dann irgendwas anderes bekommt. So wird dann halt in der Koalition rumgerechnet, ihr bekommt das, wir bekommen das. Gleichzeitig, da sitzt ja jetzt ja kein Klimaaktivist und kein Klimaforscher mit am Tisch, wollen wir uns natürlich eigentlich auf die SPD verlassen können, dass sie sagt, aber wir ziehen doch eine rote Linie, wenn es um die Grundlage geht von unserer wirtschaftlichen, von unserer ökologischen und auch im Zweifel unserer demokratischen Zukunft, weil also wir sehen ja, was jetzt diese horrenden fossilen Kosten auch für eine Demokratie bedeuten. Wie sehr sich gerade die Rechtsradikalen freuen, dass mal wieder Mieterinnen und Mieter mit Heizkosten alleine gelassen werden. Dass mal wieder eine Überforderung ist, weil Preisspiralen durch irgendwelche Kriege im Ausland stattfinden. Also das wäre ja eigentlich ein Grundauftrag der Sozialdemokratie zu sagen, nein, da gehen wir nicht mit. Deswegen würde ich sagen, ist die Enttäuschung auf jeden Fall an vielen Stellen da. Vom Kanzler würde ich jetzt, da glaube ich, war jetzt unsere Erwartung nicht so groß. Deswegen ist natürlich dann auch das Enttäuschungspotenzial.
Wobei, mich würde interessieren, ihr hattet ja als Fridays for Future und auch du persönlich, es gab sowas wie ein Draht zu Angela Merkel, also man hat sich mal getroffen.
Definitiv.
Es gab auch ein Draht zu Olaf Scholz. Friedrich Merz?
Nö, mit dem habe ich eine ganz lustige Sendung gehabt bei Markus Lanz vor da war noch gar nicht CDU-Chef. Da wollte er CDU-Chef werden. Das war der erste Anlauf damals. Und hat die große schwarz-grüne Erzählung aufgemacht. Mhm. Und hat mir damals versprochen, dass er übrigens einen steigenden CO2-Preis, auch wenn es teurer wird, weiterhin gut finden würde. Was er überraschenderweise heute nicht mehr so sieht. Und seitdem glaube ich nicht, gab natürlich viele Anfragen unsererseits, dass es da gab bisher keinen Austausch. Mit Katharina Reich übrigens, das ist jetzt ja auch öffentlich geworden, die hat jetzt ja hat ja anscheinend wenig Zeit für Umwelt- und Naturverbände, was man an ihrer Politik gut ablesen kann. Und auch Katharina Reich hat auf sehr, sehr viele Gesprächsanfragen von vielen ökologischen Akteuren, Klimabewegungen und so nie reagiert. Ganz im Gegensatz zu Peter Altmaier zum Beispiel und natürlich auch Robert Habeck, ihre Vorgänger.
Wie sieht da jetzt die Strategie von Fridays for Future aus? Es gab diese großen Demonstrationen, dann gab es im vergangenen Freitag so eine Demonstration, wo ich dachte, wow, da warst du auch dabei. Und dann ist man ja von Fridays for Future immer hohe Zahlen gewöhnt und dann waren es plötzlich so 350, 500, sagte die Polizei, ihr sagte 3000, ihr seid dann zu verschiedenen Parteizentralen gezogen. Das ist eine andere Strategie als früher, wo es darum ging, Masse auf die Straße zu bringen.
Genau, es geht ja immer darum, was brauchen wir gerade. Also zum Beispiel im Blick auf Katharina Reiche, das war jetzt unsere Kampagne, die wir seit einem Jahr haben. Der erste wichtige Schritt war mal klarzumachen, was passiert da. Wir hatten totale Sorge, dass Leute gar nicht wahrnehmen und auch verstehen können, wie gefährlich gerade ihre Angriffe gegen die Energiewende sind und wie direkt wir alle betroffen sind. Einfach, weil es so technisch ist. Weil eben Leute nicht wissen, was ein Einspeisevorrang ist. Und weil wir mit Netzentgelten irgendwie nichts am Hut haben. Und weil irgendwie der europäische Strommarkt ja einfach an sich so kompliziert ist. Und Katharina Reich ist es auch gelungen, sich hinter so technischen Notwendigkeiten, immer mit diesem schönen Anspruch, soll ja bezahlbar bleiben, sich so hinzustellen. Immer wieder wegzunuscheln, wie teuer das eigentlich ist, weiter fossil zu heizen. Also 80 Milliarden Euro kosten die Importe von Gas und Öl jedes Jahr das Land. So, ist ja auch eine Summe. Das heißt, der erste große Schritt war, mal an die Öffentlichkeit zu bringen, was passiert da. Der zweite große Schritt war, sozusagen den Alarm zu schlagen, klar zu machen, Leute, das geht hier gerade uns alle was an. Und es ist zwar noch nicht entschieden, dass es richtig schlimm wird, aber es könnte richtig schlimm werden. Also brauchen wir jetzt hier eine Öffentlichkeit. Das haben wir dann im nächsten Schritt gemacht. Der dritte große Schritt war die Allianzen, weil klar war, das geht ja ganz, ganz, ganz direkt gerade gegen die nachhaltige Wirtschaft. Also gegen alles vom Windparkbetreiber bis zu einem Handwerksbetrieb, bis auch natürlich zu den Landwirten, die ja auch unter den horrenden Gaspreisen leiden und Dieselpreisen. Das heißt, dann haben wir diese großen, breiten Allianzen gebaut, um das also auf die Straße zu bringen. Um klarzumachen, es ist hier nicht der Öko gegen Katharina Reiche und es ist nicht Fridays for Future hat überraschenderweise ein Problem mit der Regierung, sondern es gibt gesellschaftliche Unzufriedenheit und im Zweifel auch eben Empörung, die getragen ist oder unterstützt wird von Wirtschaft, von Industrie, von Unternehmen, genau die Zielgruppe, die eigentlich Katharina Reiche vertreten soll. Was wir dann jetzt am letzten Freitag gemacht haben, ist in die Breite zu gehen. Das heißt, wir waren in über 70 Wahlkreisen in Deutschland, um an die Abgeordneten ranzutreten. Deswegen war da gar nicht wichtig, ob da jetzt so viele Leute auf der Straße stehen. Aber es sind ja in jedem Wahlkreis jetzt die Abgeordneten, die ihren Leuten erklären müssen, warum es bald teurer für sie wird, Solaranlagen aufs Dach zu bauen, obwohl das gerade die logische Sache der Welt ist. Und genau da sehen wir ein Riesenpotenzial. Und das ist auch egal, ob du Unionler bist, ob du ein Sozialdemokrat bist oder eine Grüne bist. Du willst auch den eigenen Leuten im Wahlkreis nicht erzählen, hey, wir sind mal wieder in einer fossilen Energiekrise und wir werden es dir jetzt nochmal richtig schwer machen, dich davon unabhängig zu machen.
Und es gibt so viele andere Punkte, die man da ansprechen kann. Zum Beispiel, das haben wir in Hamburg erlebt, dass die Leute damit rechnen müssen, dass es irgendwann gar keine Leitung mehr gibt, um Gas zu transportieren. Und dann stehst du da mit deiner neuen Gasheizung, aber es liefert dir keiner mehr was. Was man aber auch feststellt in Hamburg, wir erinnern uns, Zukunftsentscheid, Hamburg muss im Jahr 2040 klimaneutral sein. Und da merkt man jetzt aber im Senat schon, ich will nicht sagen, eine klammheimliche Freude, dass wir vielleicht zu viel über das, was in Berlin passiert, aber jetzt natürlich, dass der Bürgermeister schon sagen kann, naja, also Sie sehen ja, was da passiert und ob wir das jetzt wirklich so hinkriegen können mit 2040, das weiß ich ja nicht, wenn man sich die Politik in Berlin anguckt. Was fällt dir dazu ein?
Naja, der Hamburger Volksentscheid sieht ja explizit vor, dass natürlich Entscheidungen, die in Berlin getroffen werden und Hamburg total beeinträchtigen, dass die natürlich auf Maßnahmen einzielen. Also man kann jetzt nicht hier so tun, als wäre man nicht abhängig von der Bundespolitik. Da kann sich die Regierung oder der Senat hier auf den Kopf stellen. Gleichzeitig, weiß ich nicht, finde ich es auch extrem uninspirierend und ein unterm Strich opportunistisch in einer fossilen Energiekrise nicht genau das Gegenteil zu erklären. Also man könnte sich auch hinstellen und sagen, Leute, wir sehen gerade an jeder Tankstelle jeden Grund, warum wir eigentlich noch schneller werden wollen. Warum wir hier in Hamburg zeigen, wie die lebenswerteste Stadt Deutschlands vorangeht. Ein Ort ist, wo man eben nicht morgens auf dem Weg zur Arbeit nebenbei mal irgendwie Trump mitfinanziert, weil man tankt. Wo wir zeigen, wie eng auch Lebensqualität und Freiheit, aber auch sowas wie so eine Art Weltgewissen miteinander verbunden ist. Also man könnte, wenn man wollte, die Situation weltweit und die Situation gerade in Berlin bestens nutzen, um zu sagen, Leute, also wenn wir Energiewende machen, und das ist neuerdings so ein bisschen widerständig, weil Berlin was anderes macht, ja, um Gottes Willen, dann machen wir das doch und zeigen mal, wo der Hammer hängt. Mhm. Und genau das ist doch das, was wir gerade suchen. Also wenn wir jetzt diese Gaga-Vorhaben von Katharina Reiche angucken, dann gucken wir doch auf die Länder in Deutschland und denken, ui, wo kommen denn die Leute vor, die sagen, übrigens, wir machen da nicht mit oder wir finden andere Wege. Wir denken Politik innovativ, wir denken es gemeinschaftlich. Also ich finde, völlig unabhängig davon, wie man zum Volksentscheid steht, wäre es ein so guter Moment gerade, sich als Landespolitik hier mal ganz nach vorne zu stellen und zu zeigen, Leute, wir können uns vielleicht gerade nicht auf die Weitsicht von Berlin verlassen, aber wir können uns auf uns einander verlassen und wir in Hamburg, wir machen das.
Und ich bin mir gar nicht sicher, ob es sozusagen den Wunsch der, es gibt schon den Wunsch der Menschen, dass diese Preise nicht weiter steigen sollen. Aber ich habe mit wenig Menschen gesprochen, die gesagt haben, uns hilft jetzt ein Tankrabatt über 2 Monate, weil das hilft uns ja auch perspektivisch nicht. Perspektivisch weiß man, dass die fossilen Energien teurer werden.
Ja.
Da kann man machen, was man möchte.
Also das Tanken wird, also sagen, das sieht die Europäische Union so, das sieht das Verfassungsgericht so, das sieht auch theoretisch die Regierung in Berlin so, dass es perspektivisch teurer wird. Das heißt, Ziel Nummer 1 ist, Menschen überhaupt nicht mehr davon abhängig zu machen, ihre Mobilität überhaupt noch tanken zu müssen, also Diesel tanken zu müssen oder Benzin tanken zu müssen. Und damit ja eben dann auch, gerade in einer Stadt wie Hamburg, wo man ja nicht das Flächenproblem so hat, mit so zu sagen, okay, geil, was heißt das eigentlich für eine Stadt, wenn wir uns morgens viel selbstverständlicher in der S-Bahn begegnen, in der U-Bahn, im Bus, der im besten Fall kommt. Wie machen wir das günstig, bezahlbar, so dass es multimodular ist? Ich komme jetzt aus Isarbrook, absolutes Highlight, dass man mittlerweile bis fast nicht ganz ist, fast mal in der Haustür kann man E-Scooter fahren. Mhm. Ich weiß, die Dinge sind umstritten, aber für Randstadtteile ist das eine absolute Bereicherung, weil die Strecke zur S-Bahn halbiert wird. Irgendwann, ich träume auch davon, dass wir vielleicht eine S-Bahn vielleicht sogar alle 10 Minuten haben könnten. Ich weiß, think big, but don't stop believing. Es gibt bald einen Fahrradweg zu meiner alten Schule. Also das sind doch die Orte, wo man gerade jetzt Leute wirklich abholt und wo man zeigen kann, ey, sozusagen, wir sind handlungsfähig.
Und das ist die Frage, es gäbe so viele Möglichkeiten und die Regierung kommt auf eine, die nur einer richtig feiert, das ist Christian Lindner, der sagt, das habe ich doch auch schon gemacht, das war schon damals toll.
Und Friedrich Merz fand ja damals in Tankrabatt richtig
kacke. Richtig schlecht und ich erinnere noch, das Zitat war, was für ein unvorstellbares Flickwerk. Friedrich Merz hat aber auch Olaf Scholz gesagt, als der unter 50% Zustimmung hatte, ein Kanzler mit unter 50% Zustimmung kann es nicht. Ist das eigentlich die wahre Botschaft, diese Regierung mit dieser unglaublichen, wie heißt es im Heute-Show, wie viel CDU-Minister haben Regierungserfahrung? Keiner. Die können es einfach nicht. Sie können es.
Ja, ist das das Problem? Ich finde, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist ja jetzt ja kein Zufall, dass wir ziemlich ähnliche Probleme, die wir in der Ampel hatten, auch jetzt in der GroKo sehen. Also, dass sich zwischen Wirtschaftsministerium und Finanzministerium wütende Briefe geschrieben werden, dass der Kanzler phänomenal unbeliebt ist, dass wir immer wieder über Haushaltsprobleme stolpern, während man doch eigentlich die großen Dinger machen möchte. Also sagen, sehr viele Ähnlichkeiten kann man ja gerade erkennen, was, glaube ich, die Frage aufwirft, was sind denn eigentlich die Bedingungen, die wir brauchen, um überhaupt noch gerade gut regieren zu können? Und es ist, ich glaube, wir müssen uns auch demokratisch ehrlich machen. Wir haben ja auch gerade nicht groß die Alternativen. Und wir haben schon, also ich habe ein riesen Interesse daran, dass diese Regierung gut arbeiten kann. Mhm. Und unser ganzer Einsatz als Klimabewegung, als Fridays for Future, ist ja sozusagen, ist hier das, unser demokratischer Beitrag zu sagen, wir wollen, dass eine Regierung gut arbeitet. Wir halten sie accountable, wenn sie es nicht tut. Wir sind die allerersten, zumindest wäre ich die allererste, die sozusagen applaudiert, wenn Sachen mal gut laufen. Wir fordern Transparenz und Ehrlichkeit und eben fordern wir auch, dass wir nicht von Gaslobbys regiert werden. Das fände ich, wäre auch gut und demokratisch. Was wir aber erleben, ist, dass es offensichtlich so viele strukturelle Herausforderungen gibt. Ne? Wir haben nicht gelöst, also wenn sowohl die Union als auch die SPD so wenig gefestigt sind in ihren eigenen politischen Überzeugungen, personell so schlecht aufgestellt sind, dann wird halt jede einzelne Verhandlung über jeden einzelnen Gesetzesvorschlag oder jede Reform wird eigentlich zu so einer Therapiestunde. Wir sehen alle, wie dann hyperventiliert wird, wie alle Angst haben, jetzt noch mehr zu verlieren, weil man ist ja ohnehin schon so unsicher, dass man am Ende bei dem kleinsten, im Zweifel halt eben schlechtes Nenner, gemeinsamen Nenner endet. Das sagt uns, finde ich, aber viel über das, was jeweils in den Parteien, jeweils in den Führungen der Parteien schiefläuft. Glaube ich, kann man das jetzt lösen, indem man sagt, es braucht halt eine neue Koalition, die es halt irgendwie anders macht? Weiß ich nicht. Hätten die nicht auch dann ziemlich genau diese Probleme?
Wahrscheinlich, ja. Das ist ein Riesenthema, weil man sich ja noch jetzt genau angucken kann. Wie kann das sein, dass diese Regierung, die angetreten ist und gesagt hat, jetzt wird alles besser, das genauso schlecht macht, was auch viel damit wahrscheinlich zu tun hat, dass sie Dinge versprochen hat, die sie jetzt nicht halten kann. Aber ich habe gesagt, wir machen eine halbe Stunde, weil du musst weiter. Letzte Frage. Wie ist es, wenn Barack Obama plötzlich in einem Post sagt, guckt auf diese Frau, auf ihre unglaubliche Geschichte und dann stellt man fest, diese Frau bin ich?
Ich glaube, man erzählt so selbstverständlich diese Geschichte von irgendwie Klima, das nicht mehr interessiert und das ja irgendwie so ein sozusagen deutsches oder europäisches Spezialproblem ist und niemand anderen wird das irgendwie noch berühren. Und ich glaube, es ist schon wichtig, mal so einen Reality-Check zu machen und hinzugucken, wo auf der Welt gesehen wird, was Menschen machen, was Bewegungen machen. Ich bin da ja nur dann eine sozusagen von ganz vielen. Und vielleicht auch festzustellen, ne, ich habe das letzte Mal, als ich Barack Obama getroffen habe, haben wir auch sehr viel diskutiert, weil es natürlich auch tausend Sachen gibt, die ich total schwierig fand in seiner Amtszeit und Sachen, wo ich die Dinge ganz anders sehe. Und gleichzeitig denke ich, gerade heute braucht es doch Instanzen, die ihre Plattform nutzen, um sichtbar zu machen, was heute machen. Und wenn es dann mich oder ich würde sagen im weitesten Sinne die Klimabewegung trifft, ist das erstmal eine gute Nachricht für viele und war ein schönes Geburtstagsgeschenk.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.